Ich hatte Ihnen ja einleitend schon den Text gelesen aus dem Lukasevangelium. Höre Israel. Und Jesus hat dieses Gleichnis, also ein Bild. Jesus hat in seiner Zeit ganz viel in deiner Bildersprache gesprochen, hat dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt. Also das ist nicht irgendjemand erzählt, sondern den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich lese uns das Gleichnis noch einmal. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Jetzt könnte ich auch sagen, wer ist das? Und ich sage es, das sind wir. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür. Hier muss ich noch kurz erwähnen, das Wort Tür heißt Pylon. Pylone kennen wir von großen Brücken. Da fährt man mit, da wird die Autobahn drauf gebaut. Also die Straße geht durch Pylone. Das ist ein sogenanntes Eingangstor. Also es war ein Prachtbau. Und er lag vor dem Pylon, vor diesem Prachteingangstor. Es war aber ein armer Mann mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht. Und auch nicht die von dort zu uns herüber können. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Ihr Lieben, es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und ward begraben. Ihr Lieben, was für eine Wendung. Noch lag der Arme vor der Stadttor, vor dem Haus, vor dem Eingang, vor diesem Pylon. Und jetzt eine Wendung. Für wen? Eine Wendung für einen, der ausgestoßen war, für einen Kranken, für einen Gelähmten. In der griechischen Übersetzung heißt es, sie legten ihn vor die Tür, also vor den Pylon. In der griechischen Sprache steht in Wirklichkeit, sie warfen ihn. Das heißt, sie mussten ihn tragen und haben ihn hingeworfen, damit sie sich nicht ansteckten an den Schweren. Was für eine Wendung für einen Mann, der von leckenden Hunden, in unserem Text heißt es, dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren, nicht flüchten konnte. Er war gelähmt. Täglich wird er von seinen Angehörigen an diesen Prunkeingang, an dieses Prachttor, an dieses Palasttor hingeworfen. Täglich, jeden Tag das Gleiche. Und er wird nicht nur von den Entschuldigung, er wird nicht nur von den Reichen verachtet, sondern wie unser Text sagt, auch noch von seinen Angehörigen, von seiner Familie. Er wird nicht gepflegt, sondern seine Wunden bleiben offen und die Hunde lecken, nässen und infizieren die Geschwüre weiter. Und man muss dazu wissen, Hunde sind im damaligen Israel unreine Tiere gewesen. Und das bedeutet, indem ihm die Hunde leckten, wird er täglich unrein gemacht. Er wird auch aus der religiösen Sippe, aus der religiösen Gesellschaft ausgeschlossen, dadurch, dass die Hunde ihn ablecken. Und dazu kam der Hunger, der Durst, die Demütigung, und zwar die Demütigung des Abfallessens. Das, was über die Mauer sozusagen auf den Komposthaufen geworfen wurde, das war sein tägliches Menü. Ein Mann, der aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus der Stadtbevölkerung ausgeschlossen war, ausgegrenzt durch seine Lähmung, ausgegrenzt vom Judentum, unrein durch die Hunde, einsam, abhängig, hilflos, schmerzgeplagt und verachtet. Das ist die Situation des einen. Und Jesus erzählt ein Gleichnis, ein Bild, ein Beispiel, das jeder Pharisäer gut verstehen konnte. Jeder Jude konnte das gut verstehen. Und bis heute können wir dieses Bild und dieses Gleichnis verstehen. Es ist ein Drama, wie eine Filmsequenz. Man könnte auch ein Theaterstück daraus machen. Und das Ziel der Gleichnisse und der Bildersprache Jesu ist immer das Gleiche. Er stellt die Pharisäer und uns und die Reichen vor die Frage, wer bist du? Wo bist du? Und mit wem kannst du dich identifizieren? Und ich sage es mal ganz ehrlich, ich glaube, dass die wenigsten von uns sich mit dem Armen identifizieren können. Ich glaube, dass die wenigsten von uns schon mal vor so einer Tür saßen und die Hand aufgehalten haben oder irgendwelche Krümel hingeworfen bekamen und aus dem Dreck heraus dieses Essen in den Mund gesteckt haben. Wir sind in der Regel hier in Mitteleuropa, in Deutschland, am Bodensee, auf der Seite der Reichen. Und vielleicht auf der Seite der Verlorenen. Und was ist das Einzigartige an diesem Gleichnis? Es ist das einzige Gleichnis in der Bibel, wo Jesus einen Namen verwendet. Lazarus. Es ist nicht der Lazarus, den Jesus auferweckt aus Johannes 11, sondern es ist ein anderer Lazarus. Wir kennen ihn bis dahin nicht. Es ist das einzige Gleichnis mit Namen, und zwar ein armer, so heißt es im Vers 20, namens Lazarus. Und Lazarus heißt Lazar, oder Eliaser, Gott hat geholfen oder Gott ist meine Hilfe. Und was will uns Jesus damit sagen? Jesus will uns und den Pharisäern damit sagen, ich kenne den Namen dieses einen armen, geschundenen Menschen. Er ist nicht umsonst in Abrahams Schoß, sondern weil er bei Gott einen Namen hat. Ich kenne diesen Lazarus, weil ich ihm heute eine Identität gebe, eine Würde. Ich gebe ihm heute den Eintrag ins Buch des Lebens. Obwohl er schon wie ein Toter von Straßenkötern abgeleckt wird, hat dieser Mensch in seiner Anonymität, in seinem Leid einen Namen und einen Platz bei Gott. Was heißt das? Das heißt, ihr Lieben, die Gunst Gottes ist vor dem Pylon, vor dem Prachttor, nicht dahinter. Vor der Eingangstür des Reichen. Da ist die Gnade Gottes und sonst nirgends. Und dann heißt es, und ich finde, es ist einer der schönsten Sätze im Neuen Testament, den Jesus sagt, und er ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Wir wissen nichts über diesen Armen. Wir wissen auch nichts über seine geistliche Identität. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Aber eins wissen wir. Er wird getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Was für eine Wendung! Jesus stellt die Theologie der Pharisäer und der Schriftgelehrten auf den Kopf, weil Arme in Israel waren für die Juden von Gott Verfluchte. Die gehörten nicht in den Himmel und schon gar nicht zu Gott. Und Jesus sagt jetzt diesen Schriftgelehrten genau das Gegenteil. Getragen in Abrahams Schoß. Für die Pharisäer war der Arme schon längst in der Hölle und der Reiche im Himmel. Da könnt ihr mal sehen, wie blind man sein kann und wie falsch man Dinge verstehen kann. Und Gott beendet die Qual für den leidenden Armen auf dieser Erde durch, wodurch? Durch den Tod. Der Tod ist auch Gnade. Durch den Tod und das Sterben wird Leid weggenommen. Die Frage ist nur, wohin? Und in unserem Gleichnis wird der Arme sterben, aber der Reiche auch. Gott greift ein und sendet Engel, um Lazarus an den Ort der Geborgenheit in den Himmel zu bringen. Hebräer 1, Vers 14 kann ich dazu nur zitieren. Was sind die Engel? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienst um derer Willen, das ist jetzt gerade der Arme, die das Heil erwerben sollen. Und Lazarus hat nun einen Ehrenplatz am Tisch Abrahams. Schoß Abrahams kann man auch mit Tisch Abrahams übersetzen. Am Tisch Abrahams, das Liegen an der Brust oder im Schoß ist ein Bild für das Festmahl im Reich Gottes. Und in dieses Reich Gottes kommen nur die Erlösten hin. Und ich zitiere euch, Matthäus 8, Vers 11, da sagt Jesus, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reichs, die Kinder Israels, werden ausgestoßen. Stellt euch mal vor, was die Pharisäer jetzt gedacht haben. Aber die Kinder Israels werden ausgestoßen, wohin? In die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und in Lukas 13 sagt Jesus, und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Ihr Lieben, Lazarus hat einen Ehrenplatz im Himmel. Der Bettler ist von Jesus in eine neue Stellung gebracht. Gott würdigt ihn, so wie er die Patriarchen gewürdigt hat. Und sein Name, Lazarus, steht jetzt neben dem Namen Abraham, Isaak und Jakob. Endlich willkommen, er ist Ehrengast am Tisch im Reich Gottes. Das hat er noch nie gehabt. Es ist eine Lebenswendung zum ewigen Leben. Endlich angekommen. Was heißt das für den Armen? Festmahl anstatt Krümel. Gemeinschaft anstatt Einsamkeit. Ewiges Leben anstatt Qual. Geehrt bei Gott darf er Jesus ehren, und zwar dann, Jesus ist ja ein Gleichnis, was Jesus gesprochen hat, als er noch lebte, und zwar dann, wenn Jesus in den Himmel gefahren ist. Was für eine Wendung! Im Gegensatz zu Lazarus bekommt der Reiche was? Keinen Namen. Mit dem Tod sind ihm alle Vorzüge seines bisherigen Lebens genommen. Während Lazarus in Abrahams Schoß liegt, führt der Reiche ein Gespräch mit Abraham. Übrigens, im ganzen Gleichnis sagt der Arme kein einziges Wort. Der Ort des Gesprächs, wo ist der Ort dieses Gesprächs, ist die Hölle und der Himmel. Das sind die beiden Orte, Himmel und Hölle. Und deshalb sage ich es immer wieder, ja, wir müssen heute auch über die Hölle predigen. Das ist uns geboten, weil kein einziges Buch auf dieser Welt gibt so einen glasklaren Einblick in den Himmel und in die Hölle. Wer erzählt denn dieses Gleichnis? Jesus. Kein Theologe, kein Schriftgelehrter, kein Jünger, sondern der von Ewigkeit zu Ewigkeit allwissende, allgegenwärtige Sohn Gottes lässt uns und seine Jünger und die Schriftgelehrten mit diesem Gleichnis einen Blick in den Himmel und in die Hölle werfen. Ihr Lieben, kein Mensch hat das Recht, die Hölle als Druckmittel, als Angstmittel oder als Machtmittel zu missbrauchen. Und kein Pfarrer hat das Recht, alle Menschen in den Himmel zu befördern. Als ob die Wiedergeburt und die Bekehrung, Glaube und Heiligung nicht zum christlichen Glauben gehörten. Das ist Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Aber jeder Theologe hat die Aufgabe, über die ganze Schrift zu predigen, ob es Menschen passt oder nicht. 2. Timotheus 3, Vers 15. Und Jesus erzählt das Gleichnis vor und für die Juden, die Schriftgelehrten, seine Jünger und für die Reichen dieser Welt. Als sie das hörten, Schema, Höre, Israel. Als sie das hörten. Wer war denn der Reiche? Wer war der Reiche? Es war ein frommer Jude. Er sagt und bittet Vater Abraham. Er kennt Abraham. Und was sagt er? Erbarme dich meiner. Abraham nennt ihn, den Reichen, mein Kind. Er war ein angesehener Bürger, gesellschaftlich integriert, vielleicht Synagogengänger und Förderer der Synagoge. Er hat Lazarus nicht von seinem Grundstück vertrieben und immerhin hat er ihm die Reste seines Essens auch täglich gegönnt. Das ist doch mal ganz gut. Und er wird von Jesus nicht als Sünder bezeichnet und auch nicht als du Übeltäter. Das heißt, er konnte sich suhlen und ahlen in seiner jüdischen Tradition, in seinem jüdischen Glauben. Er konnte eigentlich ganz zufrieden sein mit sich selbst. Und was sagt der Reiche zum Abraham? Ich leide Qual in dieser Flamme. Der Reiche bittet nicht um Gnade, hätte er sagen können, hol mich hier raus. Mach irgendwie, dass ich hier rauskomme. Nein, er sagt, ich leide Qual. Wo in dieser Flamme? Der Reiche bittet nicht um Gnade oder dass Abraham ihn aus dieser Hölle holt. Er wirft keinem einen Fehler vor und er spricht niemanden schuldig in unserem ganzen Text, sondern er macht einzig und allein seinen Zustand für seine Situation verantwortlich. Jetzt erkennt er, wer er war und wo er ist. Er erkennt seine Lage und er erkennt vor allen Dingen die Aussichtslosigkeit seiner Situation. Aussichtslos. Und er bittet nur um eins, und das müssen wir gut hinhören. Er bittet, so wie er es immer gewohnt war, schicke mir Lazarus. Also er kommandiert den Lazarus. Schicke mir Lazarus, damit er mir die Zunge mit Wasser kühlt. Er macht, was er immer gemacht hat. Er kommandiert, er befiehlt und er will umsorgt werden. Und die Perversion liegt darin, ich hätte gern von Lazarus einen Tropfen Wasser. Hat er ihm jemals einen Tropfen Wasser gegeben, die ganzen Jahre? Und Lazarus, der zu seiner Lebzeit die Krümel bekommen hat und den Speichel der Hunde, der Reiche kannte Lazarus. Er wusste also von seiner Not und seinem Zustand vor und in seinem Haus. Und als Lazarus vor seinem Haus lag, da schrie der Reiche nicht, gibt ihm was zu essen und schenkt ihm Wasser für seinen Gauben. Sein Wunsch nach Linderung wird dem Lazarus in den ganzen Jahren nicht erfüllt. Auch das war endgültig. Und der reiche Mann hat noch einen zweiten Auftrag an Lazarus. Dann schicke ihn ins Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder, damit er sie beschwört, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Was hätte er sagen müssen, der reiche Mann? Schicke ihn zum Volk Israel, damit sie erkennen, wer du, Jesus, bist. Aber nein, er sagt, ich habe noch 5 Brüder. Nur die 5 sollen es hören. Sonst keiner. Nur die fünf. Noch immer behandelt der reiche Mann Lazarus wie seinen Diener und seinen Angestellten. Schicke ihn doch jetzt, Abraham. Er soll wieder zurück in das Elend Erde, auf diese Erde. Und er will, dass Lazarus aus Abrahams Schoß wieder auf diese vergängliche Erde kommt, die für den Armen damals die Hölle war, um seine Familie zu retten. Und was antwortet Jesus? Sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Schema, sie sollen hören. Und sonst gar nichts. Man könnte sagen, es ist ein Antimissionsbefehl. Sie haben, was sie brauchen. Sie haben das Alte Testament und die Propheten. Das sollen sie lesen und verstehen. Sie haben alles, was sie brauchen. Und eine dritte Bitte, die aus dem Totenreich kommt. Der reiche Mann bittet Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie sich bekehren. Und wie ist die Antwort? Nein. Nein. Nein, Vater Abraham. Jetzt widerspricht er auch noch Abraham und Abraham sagt auch nein. Er will ein Zeichen aus der Totenwelt. Wenn einer aus den Toten aufstehen würde, dann müsste ja die ganze Welt bekehrt sein. Weil jedes Jahr erlebt diese Welt, dass Ostern Wirklichkeit ist, dass Jesus auferstanden ist. Kein einziger in Israel, noch nicht, auch nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben sich bekehrt, weil Jesus auferstanden ist. Sondern sie haben noch gesagt, jetzt töten wir ihn und übrigens den Lazarus, der auch auferstanden ist. Was machen die Schriftgelehrten? Sie befehlen, dass dieser Lazarus getötet wird, weil er auferstanden ist, damit dieses Wunder nicht weitergesagt wird. Ihr Lieben, so sind wir Menschen bis heute. Immer wissen wir, was der andere braucht. Immer sind wir darum am Kommandieren. Selbst wenn wir geistlich tot sind, haben wir noch Erwartungen an geistlich Lebende. Und was sagt Jesus? Er sagt Nein zu allen Wundern. Und ich werde Ihnen heute in 14 Tagen das zweite Mal über diesen Text predigen, und zwar über die Kluft und über das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer, wie sie mit Menschen umgehen, die von den Toten auferstanden sind. Denn genau das konnten sie nicht haben. Deshalb, ich freue mich heute schon auf die Predigt in 14 Tagen, damit wir dieses Gleichnis vielleicht mal wirklich verstehen, worum es geht. Aber eins ist klar, die Pharisäer wiegen sich in Sicherheit. Und ich sage es mal so, wir auch. Ob es wirklich so ist, das muss jeder von uns selber entscheiden. Amen. Wir wollen miteinander das Lied Gnade und Wahrheit singen.